Hallo Wiebke.
Hallo Peter. Hallo ihr da draußen.
Und ihr hört nämlich wieder unseren Podcast Agnes trifft.
Der Fädels-Podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel. Wir stehen hier in der Agneskirche im Räumchen über der Orgel. Wir haben heute auch wieder einen bezaubernden, kleinen, lockigen Gast. Greta sitzt nämlich hier, die Pudeldame von Peter. Und hört aufmerksam zu. Das heißt, wir haben eine Folge heute mit Publikum, Live-Publikum.
Ja,
traumhaft.
Kommt auch nicht so oft vor, ja.
Ein herzlicher Dank geht an Heike Baller, die nämlich nach der letzten Folge noch bemerkt hat, dass wir den Link in unseren Shownotes zu dem Gedicht von Ingeborg Bachmann vergessen haben. Trage ich noch nach, Heike? Die Shownotes, das ist ja immer die Liste mit den Links so zu dem, ja, worüber wir hier in dem Podcast mal sprechen. Die findet man immer dann auf unserer Homebase, also bei Podigy, und dort, die pflegen wir auch immer gerne nach, wenn euch was fehlt, wenn ihr sagt, Mensch, ihr habt doch dies und da jenes erwähnt und wir finden das gar nicht. Es ist also eine wichtige Liste. Und wenn ich Liste so betone, dann liegt es daran, Peter?
Ja, dass wir heute über das Thema Liste sprechen wollen. Und wie kam es nochmal dazu?
Also wir haben irgendwann mal Themen gesammelt für den Podcast. Und ich weiß nicht, wer von uns darauf kam, aber wir kamen irgendwann mal so auf Einkaufszettel und Listen.
Okay.
Aber komm, Listen. Listen ist schon was Tolles, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen hast du mir jetzt viel Appetit gemacht in unserem Vorgespräch. Das darf ich das tolle Wort Vorgespräch nochmal sagen, weil das immer so professionell klingt. Und du hast mir großen Appetit gemacht, weil du von ganz vielen interessanten Listen erzählen wirst. Und zwischendurch habe ich aber auch gesagt, da will ich aber auch ein Beispiel hören von dieser tollen Liste. Was das für Listen sind, da werden wir hoffentlich noch drauf kommen.
Ja, fangen wir vielleicht an mit den ersten Listen unseres Lebens, an die man sich so erinnern kann. Weißt du noch, was so die ersten Listen waren, so im Rückblick, die dich beschäftigt haben oder die du mit dem Thema Liste irgendwie verbindest?
Also Einkaufsliste meiner Mutter. Ich habe eine sogar aufbewahrt. Im Nachlass meiner Mutter findet man ja allerlei. Und meine Mutter hatte die Angewohnheit, ihre Einkäufe auf so einem kleinen Notizblock auf Karo-Papier zu notieren. Meine Mutter war ja sparsam, das haben wir häufiger schon mal thematisiert, dass, glaube ich, unsere Eltern da ähnlich waren. Und es wurde jeder Zettel sorgsam aufbewahrt und eben auch zum Beispiel für das Listenschreiben verwendet. Und meine Mutter hat sehr sorgfältig Einkaufslisten geschrieben, die dann ins Portemonnaie gesteckt und im Laden dann rausgeholt. Und eine Einkaufsliste habe ich dann gefunden, als meine Mutter gestorben war, in irgendeiner Schublade mit Papieren und habe gedacht, die Liste möchte ich mal aufbewahren. Ich habe die eingerahmt, die hängt bei mir in der Küche. Und ich lese die häufiger und frage mich, was hat meine Mutter mit dieser Liste zubereitet? Weil es sind hauptsächlich Lebensmittel zum Kochen. Beziehungsweise, also ich vermute, dass das eine Liste ist, die so in den Dezember passt. Vielleicht sogar eine Liste für irgendeinen Advents-Samstag, Sonntag, weil...
Was steht denn drauf?
Ja, steht zum Beispiel Weckmänner drauf. Ah. Weckmänner gab es bei uns bis Weihnachten. Also diese Stutmänner gab es nicht nur St. Martin, sondern auch Nikolaus und... also war ein wichtiges Gebäck an Sonntagen. Es stehen Bockwürste drauf, das könnte auf Kartoffelsalat hinweisen. Es steht Schattenmorellen drauf, da hat meine Mutter schon mal einen Boden gemacht, also einen Obstboden mit Schattenmorellen. Also ich vermute, das könnte ein Adventssonntag, vielleicht sogar der Heiligabend Einkaufszettel sein, wobei er mir dafür ein bisschen karg ist, aber ja, aber total spannend. Also ich stehe oft davor und frag meine Mutter, Mann, und was war das für eine Liste? Dann gibt es eine zweite Liste, die hat vielleicht was mit meinem Beruf auch im Nachhinein zu tun. Ich kann mich an eine Liste erinnern, die im Gottesdienst vorgetragen worden ist. Ich bin ja als Kind auch mit meinen Eltern zum Gottesdienst gegangen und früher, vor allen Dingen so Andachten, Wortgottesdiensten, da wurden so Litaneien vorgetragen. Litanei ist ja ein anderes Wort für Liste. Und es gab zum Beispiel die Allerheiligen-Litanei und die wurde gesungen und oder gebetet und da wurden einfach alle möglichen Heiligen aufgezählt und dann wurde gesagt, was die Heiligen zu tun haben. Also zum Beispiel heilige Agathe, bitte für uns, heilige Luise, bitte für uns. Und dann hat das immer einer vorgebetet und die ganze Gemeinde hat dann immer bitte für uns oder erbarme dich oder sowas gesungen oder gebetet. Und ich fand das sehr, sehr befremdlich. Also, weil ich mir, der Sinn hat sich mir nie erschlossen. Mhm. Inzwischen gibt es das, glaube ich, in den Gottesdiensten auch nicht mehr so häufig. Also, aber das sind so zwei Erinnerungen.
Ja. Also, ich glaube, meine erste Liste, zumindest die Liste, an die ich mich immer noch gut erinnere, wir hatten ja zu Hause immer viele Fernsehrituale, ne? Also, die Familie versammelte sich vorm Fernseher. Und ich weiß noch, Dieter Thomas Heck damals, die Hitparade im ZDF, die Top Ten, ich glaube, das war meine erste Liste, die ich, die wirklich also Teil meines Alltags war. Also des Alltags, der darin bestand, dass man wirklich dann ganz regelmäßig vor diesen Lagerfeuern der Nation saß und sich ansah, wie diese Liste abgearbeitet wurde.
Ja, und das stimmt. Solche Listen haben natürlich einen gewissen Spannungsbogen. Bei einer Einkaufsliste steht einfach alles irgendwie untereinander, aber bei einer Hitparadenliste, ich kann mich noch an Mel Sondags Hitparade im WDR 2 erinnern. Das war so eine, das ist ja heute auch undenkbar, also so eine Stunde. Ich weiß gar nicht, was die Sendung lief irgendwie unter der Woche von 20 bis 21 Uhr. Der Disc-Jockey damals, so nennt man, glaube ich, die Moderatoren Mel Sondag. Der hat halt immer die Popmusik-Hitparade vorgestellt und dann gab es natürlich auch immer einen ersten Platz. Und ich weiß, dass wir früher haben wir das dann häufiger aufgenommen. Also einen Kassettenrekorder neben das Radio gestellt, das dann einfach aufgenommen und so. Mhm. Ja, also insofern habe ich auch eine Erinnerung an eine Hitparadenliste.
Ja, also Hitparaden, ganz klar, das sind auf jeden Fall Listen. Gibt es ja heute noch. Also jetzt gibt es die Charts. Und oder bei den Büchern, die Spiegel-Bestsellerlisten, sind alles so Listen. Ich glaube, fast jeder hadert etwas damit, denn man weiß ja, sie richten sich irgendwie nach den reinen Verkaufszahlen. Das war ja damals auch so, aber man hat das vielleicht gar nicht so kritisch wahrgenommen, ich zumindest nicht.
Aber ich glaube, bei Mel Sondag zum Beispiel gab es so eine Hörerjury. Ah. Also da ging das, glaube ich, nicht nur nach der nach dem Verkauf, sondern da gab es irgendwie repräsentativ, oder vielleicht wissen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das noch, das war wirklich, das war jetzt nicht nur, das war nicht nur Verkauf, sondern das bemaß sich auch noch aus anderen Kriterien heraus.
Ja, ich glaube, die Hitparade im ZDF war in der Tat eine, wie hieß das damals noch?
Media Control,
genau. die Zahlen jede Woche dann lieferten und war das wöchentlich? Nee, monatlich, oder? Weiß ich schon gar nicht mehr. Es ist so lange her. Es war eine entscheidende Liste. Liste, grundsätzlich ja nichts anderes als eine Informationssammlung. Eine Sammlung von Wörtern, Zahlen, weiß der Himmel was, nach bestimmten Kriterien. Und die Kriterien sind vielleicht immer so das Schwierige. Ich finde mal, bei diesen 100 berühmtesten, wichtigsten oder schönsten von irgendwas, da stört mich immer so ein bisschen diese Ausrufung von Wettbewerb nach mitunter ganz unbestimmbaren Kriterien.
Ja, das stimmt.
Deswegen gibt es da ja auch immer große Diskussionen, wenn ich, das Einzige, was mir so einfällt, ist aber Jarvis Cocker, der Sänger von der Britpop-Band Pulp, was waren jetzt viele Püss, es plöppt bestimmt sehr schön bei euch. Der war mal der Sexiest Man of the Year oder sowas. Wer Jarvis Cocker vor Augen hat, das ist wirklich ein kleiner, schmaler Mann mit dicker Brille und ein bisschen blass, also mehr so der Typ britischer Intellektueller. Und ich fand das so schön, weil ich dachte, ah, genau, er ist auch der schönste Mann des Jahres gewesen, weil er einfach so schöne Musik gemacht hat, sich so klug äußerte und einfach eine wahnsinns gute Stimme hatte oder auch hat. Und das war eine Wahl, die konnte ich sehr gut heißen, weil sie einfach schon allein sich selbst nicht so ernst nahm, ne, ja. dass es irgendwie klar wurde, so nach ganz objektiven Maßstäben ist das jetzt der schönste Mann des Jahres. Aber grundsätzlich finde ich diese Wahlen ein bisschen skurril. Trotzdem spielen Listen wirklich eine wichtige Rolle. Ich wollte das erst wirklich von mir weisen. Ich fing an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde Listen immer ganz faszinierend. Ich erinnere mich etwa, weil wir gerade bei den Platten waren, an ein Buch, was ich mal gelesen habe von Nick Hornby, auch einem englischen Schriftsteller, High Fidelity.
Oh ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, das ist ein Mann in den Mitdreißigern, der im Plattenladen arbeitet, immer wieder mit seinen beiden Mitarbeitern, Barry und Dick, darüber diskutiert, was so die aktuellen Top 5 Schallplatten sind oder noch besser, ewige Diskussion der Top 5 der schlechtesten Songs aller Zeiten. Es ist hoch amüsant. Ich meine, dieses Buch ist wirklich eigentlich erschütternd, weil es mit allen Klischees über mittelalte Männer gefüllt ist. Und zur Krönung ist es auch verfilmt mit John Cusack. John Cusack, der damals eigentlich so den klassischen amerikanischen Teenager in allen Teenager 80er Jahre Highschool-Filmen gespielt hat. Und in dem Buch ist es so, dann geht es auch um die Top 5 der Ex-Freundin, also der Erzähler trifft sich dann eben mit der Top 5 seiner Ex-Freundin und versucht irgendwie auf die Spur zu kommen, warum denn eigentlich diese Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Naja, ob er dazu lernt oder nicht oder ob das in irgendeiner Form was bringt, das lest es oder guckt es selbst. Witzig fand ich wirklich dann die ewigen Diskussionen über die Top 5 der schlechtesten Songs aller Zeiten. Hm. Also die Liste von hinten aufgerollt, quasi.
Ja.
Listen. Führst du Listen für dich?
Also ich bin letzten Endes, glaube ich, ein relativ schlechter Listenschreiber und ich habe offen gesprochen gar nicht so viele Listen. Also es gibt eine Mega-To-Do-Liste, die habe ich auf meinem Computer, auf dem Startbildschirm. Und das ist einfach nur ein Word-Dokument, da schreibe ich halt immer Zeug drauf, was ich auf keinen Fall vergessen darf. Schon im dienstlichen Kontext. Da habe ich so das Gefühl, das mache ich aber auch nicht systematisch, da gucke ich auch nicht jeden Tag drauf. Aber wenn ich irgendwie, wenn mir was Wichtiges einfällt, was ich auf keinen Fall vergessen darf, dann schreibe ich das da drauf. Und wenn die Sachen erledigt sind, dann lösche ich die auch wieder. Aber das ist einfach nur ein Word-Dokument, wo ich was reinschreibe. Das ist jetzt gar nicht mal systematisiert oder irgendwie nochmal sortiert. Und ansonsten bin ich ein ganz schlechter Listenschreiber, ja.
Einkaufslisten. Schreibst du denn selbst welche?
Also nein, auch nicht. Also wenn ich einkaufen gehe, dann nehme ich die Einkaufsliste meiner Frau. Mhm. Also die Elke ist ganz anders als ich, die schreibt wahnsinnig viele Listen. Mhm. Die ist das komplette Gegenteil und die Elke schreibt auch auf, was, also ich mache doch eine Einkaufsliste. Mhm. Ich mache es meistens so, dass ich da ein Foto von dem mache, was ich kochen möchte, also von dieser Zutatenliste. Und die nehme ich dann mit ins Geschäft und dann gucke ich einfach auf das Foto, weil das finde ich weniger anstrengend. Also insofern, ja, mache ich schon auch eine Liste, aber die fotografiere ich dann ab quasi. Ja. Ich habe mir vor 2-3 Tagen überlegt, ob ich das nicht doch nochmal anfangen soll mit so einer App. Gibt es ja auch Einkaufslisten-Apps und so weiter. Habe mich aber noch nicht dazu durchgerungen, das zu tun.
Die To-Do-Liste in Word und die Einkaufsliste momentan noch so auf Zetteln. To-Do-Listen finde ich ja ganz schwierig. Aber, ne?
Warum findest du die schwierig?
Mir fällt es ganz schwer, eine Auswahl zu treffen. Also ich habe den Kopf irgendwie voll mit Sachen, die ich erledigen muss oder möchte, auch gerade im beruflichen Kontext natürlich. Nehme mir für den Tag was vor oder ich weiß, ne, ungefähr, welcher Tag, an welchem Tag eigentlich was so fällig ist. Ich kann es nicht gut in To-Do-Listen übersetzen, weil ich für To-Do-Listen einfach immer in zu großen Portionen denke. Mir fällt es schwer, das in diese kleinen Schritte runterzubrechen, weil in dem Moment, wo ich die kleinen Schritte aufschreibe, langweilt mich das schon zu Tode. Hm. Ich hatte vor einer Weile angefangen, eine To-Do-Liste, mir so ein Tool mal runter zu installieren und dachte, komm, jetzt nimmst du es noch mal ernst und mach mal eine To-Do-Liste, ne, weil sich ja einfach mein Aufgabengebiet gerade sehr verändert hat. Und das heißt, ich muss die anderen, die Sachen noch mal ganz anders so im Sinn behalten als sonst. Und dann sitze ich vor dieser To-Do-Liste und bin irgendwie erstmal überfordert, weil mir kommt es so banal vor, mitunter dann einfach, was weiß ich, so etwas wie, nehmen wir mal etwas ganz Allgemeines, wie Rechnung schreiben, Rechnung absenden, Zahlungseingang beobachten, abhaken oder wie auch immer, ne? So ja. Diese kleinen Schritte. Es kommt mir so banal vor, dass ich dann, ich kann das nicht hinschreiben. In dem Moment, wo ich es hinschreibe, langweilt es mich schon zu Tode.
Ach, interessant.
Ja, und deswegen bin ich so ein bisschen To-Do-Listen unfähig. Was ich mache gerne, ich schreibe mir auch so die Tagesaufgaben gerne auf den Zettel, auch gerne mit der Hand, weil sobald ich es irgendwie mit der Hand hinschreibe, manifestiert es sich so in den Kopf. Ich habe aber wirklich im Zuge, ne, weil ich ganz kurz mal so To-Do-Liste auch eingegeben hatte und dachte, wo kommt das eigentlich her? Ja, also ich meine, man liest in der Historie ja nichts von To-Do-Listen, dass Menschen, ne, dass die Mönche im Mittelalter meinetwegen sich morgens dahingesetzt haben und erstmal eine To-Do-Liste geschrieben hätten. bin auf eine, auf einen Zeigarnik-Effekt gestoßen.
Oh, da machst du mich neugierig. Wie heißt das? Wie heißt der Effekt?
Zeigarnik. Es gab eine russische Psychologin Anfang des 20. Jahrhunderts, Bluma Zeigarnik, die ein Phänomen beobachtet hat in einem Café. Und zwar hat sie den Kellner gesehen, der ganz viele Bestellungen aufgenommen hat, sich nichts notiert hat. Er hat den Menschen dann das Richtige gebracht, konnte sich aber im Anschluss überhaupt nicht mehr daran erinnern, wem er was gebracht hat. Das heißt, er hat es sich so lange gemerkt, bis er das erledigt hat, was er sich im Kopf gemerkt hat. Und das fand sie ganz interessant. Und dann ist sie wohl nach Berlin gefahren und hat ein Experiment an der Uni durchgeführt mit 164 Teilnehmern, ganz unterschiedliche Testpersonen, also gemischt Alter, Bildungsgrad oder wie auch immer. Und sie gab ihnen verschiedene Aufgaben. Sie sollten ein Tier kneten, etwas häkeln, Perlen auffädeln, eine Blume malen. Und manche konnten das fertig machen, andere hat sie unterbrochen dabei. Und dann hat sie das hinterher überprüft, woran sich die Testpersonen noch erinnern konnten, was sie so gemacht haben. Und es war ganz witzig, also die unerledigten Aufgaben, die blieben bis zu 90% der Menschen besser im Gedächtnis haften, während das, was man erledigt hatte, weg war.
Ach.
Also da konnte man sich jetzt an die Aufgaben selbst gar nicht mehr erinnern. Ne? Man sah halt, dass man was gemacht hat, aber der Rest, der war unerheblich. Und deswegen wurde dieses Phänomen eben Zeigarnik-Effekt genannt. Verlinke ich auch in den Shownotes, weil ich finde es wirklich spannend. Und es gab noch verschiedene andere Studien dazu, weil es interessierten sich noch mehr Menschen dafür. Ich glaube auch, weil man selber ja auch dieses Phänomen auch an sich betrachtet oder beobachten kann. Und das Gehirn streicht offensichtlich, wenn man etwas erledigt hat, sofort diese Aufgaben aus dem Gedächtnis und hat noch so das Unerledigte im Kopf. Klar, Platz schaffen, ne, für das, was wirklich wichtig ist, bis man eben das auch erledigt hat. Und der Effekt ist, wenn man eine To-Do-Liste schreibt mit den Aufgaben, dann erinnert man sich auch nicht mehr an diese Aufgaben, sondern der Kopf ist frei für was Neues. Das heißt, eine To-Do-Liste schreiben hat im Prinzip denselben Effekt, wie die Aufgabe zu erledigen.
Okay.
Verstehe. Und das schafft Raum im Kopf. Aber vielleicht ist es auch deshalb das Ding, weshalb ich so ein Problem mit To-Do-Listen habe, weil wenn ich diese Aufgaben nicht mehr im Kopf habe, sondern irgendwo hingeschrieben habe, es sei denn mit der Hand erinnere ich mich besser daran, aber wenn ich die irgendwo hingeschrieben habe, dann ist sie weg. Ich gucke nicht mehrfach am Tag auf diese To-Do-Liste, was ich denn jetzt noch alles schön zu erledigen habe. Kriegst du das hin? Also wenn du morgens diese Aufgaben schreibst, guckst du dann im Laufe des Tages immer wieder drauf, was du noch machen musst? Oder ist es so, dass du einfach dann am Ende des Tages oder am Anfang des neuen Tages nochmal drauf guckst? Was steht denn noch an?
Also ich habe immer das Gefühl, dass ich da einen ganz guten Überblick habe. Wenn es manchmal Sachen gibt, die ich unbedingt an diesem Tag erledigt haben muss, weil eine Frist abläuft oder weil es nun wirklich, weil es ein termingebundenes Ding ist, dann kann es schon mal sein, dass ich mir das irgendwo hinschreibe. Das kommt aber mega, mega selten vor. Und ich habe ehrlich gesagt nicht das, es ist mir noch nie oder selten passiert, dass ich durch das Nicht-Aufschreiben irgendwas versäumt hätte. Also klar, ich muss, meine, die Elke hat gesagt, hier sind die Steuerunterlagen, du musst jetzt noch zwei Sachen bitte ergänzen, dann schick das bitte weg. So, das Ding, darfst du jetzt nicht hören, liegt noch da, ne? Also ich hätte mir das jetzt normalerweise auf eine To-Do-Liste schreiben müssen.
Wir verraten es niemandem, oder?
Nein, auf keinen Fall. Und so, aber da denke ich mir, klar, das bleibt jetzt noch zwei, drei Tage liegen, aber dann werde ich es auch erledigen und wegschicken. Das ist jetzt nichts, wo die Welt untergeht oder wo, keine Ahnung, irgendwo eine schlimme Konsequenz passiert. Ich bilde mir manchmal ein, aber das ist wahrscheinlich nur eine totale Einbildung, aber vielleicht gibt es ja Ärzte oder Psychologen, die zuhören und mir das beantworten können. Wahrscheinlich ist das nur ein guter Gag, den ich jetzt, oder vielleicht ist der Gag noch nicht mal gut. Also ich denke manchmal, schreib's dir nicht auf, weil dann kannst du dein Gehirn besser trainieren. Also verstehst du, was ich meine? Ich denke manchmal, wenn ich das im Kopf habe, dann ist das gut fürs Gehirn, aber das ist wahrscheinlich totaler Scheiß.
Es hängt ja jetzt vielleicht doch ein bisschen mit dem Effekt zusammen, den ich vorhin hier beschrieben habe. Wenn du es nämlich aufschreibst, dann ist es wirklich nicht mehr in deinem Hirn, sondern es ist eben der Liste, die du geschrieben hast. Und vielleicht hast du deswegen das Gefühl, dass dein Hirn sich nicht genug anstrengt, weil es gar nicht mehr an diese Aufgabe denkt. Und es soll doch bitte an diese Aufgabe denken und deswegen schreibst du sie nicht auf. Also eigentlich ist es ja nur so eine rückwärtsgewandte Bestätigung dessen, was die Frau Zeigarnik da festgestellt hat.
Mag sein. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ich, die damit zu tun haben mag. Ich habe so einen Widerwillen gegen so Optimierungstools und Literatur. Und ich glaube, das hat auch mit meinem Beruf zu tun, könnten wir mal eine eigene Sendung darüber machen. Ich hasse das. Ich hasse so Ratgeberliteratur, weißt du? Und gibt es ja auch fürs Handy so Apps und so weiter, also wo dann steht, wo es auch wieder so eine Liste gibt, die 10 Tools, damit du, weiß ich auch nicht, nicht
in
so müde
Schritten
bist.
Ja, in 10 Schritten zur besseren To-Do-Liste,
ja, genau.
Peter.
Gibt es bestimmt auch, ja.
Ganz
also.
Bestimmt.
Und also ich weigere mich. Also ich glaube, ich habe so eine, weiß ich nicht, so einen Optimierungsverweigerungskern in mir.
Ja, den Widerwillen, den verspüre ich auch. Also ich.
Das hat nichts damit zu tun, dass man besser werden will, inhaltlich oder sonst wie. Aber das hat für mich so was Technisches, was ich glaube ich ablehne. Also, ne, dann soll man es hier hinkleben und auf dem roten Zettel, weil rot heißt Achtung und grün heißt, jetzt kannst du dich freuen. Also, verstehst du, ne, so funktioniert das ja. Und das ist mir so, da fühle ich mich so fremdbestimmt. Und das hat natürlich, wenn man keine Listen schreibt, hat das andere Konsequenzen. Mein Schreibtisch sieht aus wie Sau. Ich finde manchmal nichts wieder. Dann ärgert sich meine Frau, dann ärgere ich mich. Also, so, ja, das hat natürlich Folgen, aber es ist so.
Ja, ich kann es wirklich gut nachempfinden, denn mir geht das in der Tat ganz ähnlich. Vielleicht ist es auch so, dass ich den Eindruck habe, wenn ich solche Listen schreibe oder schreiben sollte oder daran scheitere, sie zu schreiben, dann liegt es eben auch daran, dass ich auch gerne dann Dinge tue, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist die Zeit dafür. Gerade wenn es ich meine, den Luxus muss man natürlich auch haben, sich das so auswählen zu können. Das ist auch nicht immer möglich. Aber ich möchte, dass ich das in dem Moment auch tue, in dem dieser Moment auch da ist. Das heißt, wenn ich einen Text schreiben soll, dann muss ich in gewisser Weise auch bereit für diesen Text sein.
Ja.
Wenn ich Mails schreibe, dann muss ich in dem Moment auch nicht mit dem Kopf woanders sein. Auch selbst wenn auf dieser To-Do-Liste jetzt steht, so, jetzt schreib Mail, Dings, Dings, Dings an diese Personen, weil die müssen beantwortet werden. In dem Moment bin ich aber vielleicht mit einer, es springt mein Hirn gerade davon und ist viel eher damit beschäftigt, irgendwas zu erfinden oder auf irgendetwas anderes zu reagieren. Und vielleicht sucht man sich auch dann deshalb bestimmte Berufe aus, wo das nicht so funktioniert. Ich weiß ja auch, dass es Menschen gibt, die diese Listen sehr schätzen.
Also es gibt ja eine Liste tatsächlich, die ich sehr verehre und wo ich auch finde, wo ich sehr dankbar bin, dass es da, dass man die digital und im Internet jetzt auch führen kann, das ist der Terminkalender.
Oh.
Also ich bin so großer Fan von Terminkalendern. Ich hatte immer einen aus Papier und irgendwann dann im Handy. Und ich hatte jetzt, musste mir ein neues Handy kaufen, weil mein altes nach 10 Jahren und 3-mal Akkuwechsel mir deutlich zu verstehen gegeben hat, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich mir ein anderes gekauft und dann habe ich den Fehler gemacht, auf dem alten Handy den Kalender in einem Programm geführt zu haben, was so ohne weiteres gar nicht auf das neue Handy zu übertragen war. Und da habe ich sehr geschwitzt und mir ist es dann mit 3 Tools und 5 Anleitungen im Internet dann doch gelungen. Und ich führe meinen Kalender jetzt komplett im Internet. Ich weiß mit allen Problemen, die das hat und mit Daten abgreifen und sonst was. Aber ich finde das total praktisch. Also, dass du, egal wo du bist, mit einem Knopfdruck, egal auf welchem Gerät, du weißt, wann du wo zu sein hast. Mhm. Und da habe ich mir jetzt auch angewöhnt, mir neuerdings die Aufgaben dazu zu schreiben. So, auch nicht immer. Aber digitale Terminkalender, da kann ich nur sagen, lieber Gott, vielen Dank, dass es das gibt.
Ja, auch Terminkalender, die man mit anderen teilen kann, das ja, ist genau. Auch gut.
Ja.
Also ja, die sind ja dann auch sinnvoll. Und das ist eine Kontrolle, die ich auch sehr schätze, weil mich der Terminkalender immer schön rechtzeitig daran erinnert, wenn ich eben doch mal gefälligst jetzt aufpassen soll und denk dran, wie heute Morgen nüchtern zum Arzt, ne?
Ja.
Nicht irgendwie automatisch den Kaffee machen. Ja, auch das sind Listen, ohne Frage. Es gab ja auch früher mal das Telefonbuch, was ja auch eigentlich eine sehr wertvolle Liste war. Ich stelle jetzt fest, wie unpraktisch es mitunter ist, dass wir alle nicht mehr irgendwie im Telefonbuch stehen. Früher hatte man das Telefonbuch, damals, wisst noch, als wir in den Schützengräben vor dem Internet lagen, da gab es das Telefonbuch, wo jeder mit Adresse drin stand, manchmal sogar mit Beruf. Und vollem Namen und mit der Telefonnummer, unter der man zu Hause erreichbar war. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß ja auch, ich habe mal gearbeitet für so einen Studijob für einen Telefon- und Faxgerätehersteller, wo ich wirklich Telefonbuch für Telefonbuch die relevanten Shops abtelefoniert habe, um denen anzubieten, dass man denen den Katalog schickt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ich hätte meine Frau nicht kennengelernt, wenn die nicht in irgendeiner Liste gestanden hätte. Also wo ich ihre Adresse rausfinden konnte. Also wir haben uns im Karneval kennengelernt und die Geschichte habe ich wahrscheinlich schon 1000 Mal erzählt. Und jedenfalls habe ich nachher überlegt, ich möchte sie wiedersehen. Und es geht ja nur, wenn man weiß, wo sie wohnt. Und das hört sich jetzt ein bisschen nach Stalking an, was überhaupt nicht. Ich habe dann, weil sie in irgendeiner Liste gestanden hat, habe ich ihre Postadresse im Internet gefunden. Dann habe ich ihr einen Brief geschrieben. Mhm. So, das wäre jetzt heute nicht undenkbar. Also ich hätte sie wahrscheinlich heute nicht kennengelernt, wenn sie nicht in irgendeiner Liste gestanden hätte. Ja.
Ah, das klingt ja schon nach einem Filmtitel.
Ja.
Oder ein Filmstoff vielmehr. Ja, sehr schön. Ja, manchmal verschwinden auch Dinge, wenn sie nicht in einer Liste sind. Ich komme ja aus der Buchbranche und da gibt es das Verzeichnis lieferbarer Bücher.
Hm.
Und wenn ein Buch nicht in diesem Verzeichnis ist, dann ist es im Prinzip für den Buchhändler oder für die Buchhändlerin nicht bestellbar. Weil es, wie soll man es finden? Das ist ganz schwierig. Und dann gibt es eben für jedes Buch eine ISBN. Ne? Also es gibt auch Bücher, die kursieren ohne ISBN. Auch vieles, was manchmal so selbstverlegt ist oder wie auch immer, was man dann selbst vertreibt. Aber es macht es einfach schwierig, das in der Buchhandlung zu bestellen, meinetwegen.
Ja.
Und mit einer ISBN ist jedes Buch zuordnen. Also man kann jedes Buch zuordnen und es ist in dieser Liste, der in dem Falle ein Katalog ist.
Mhm.
Und dadurch kann es gefunden werden. Wenn es nicht in dieser Liste ist, dann ist es futsch. Und wir leben ja eigentlich auch in einem Land mit Listen. Also wir haben ein Einwohnermeldeamt, wo wir alle gemeldet sind. Das haben andere Länder ja nicht. Also es gibt da keine Listen mit den Menschen, wo man weiß, ja, es gibt sie und die wohnen hier oder leben hier.
Hm.
Finde ich manchmal ganz skurril. Ja, Listen. Ich tue mich da manchmal mit schwer. Andererseits gibt es natürlich auch Listen, die also ein ganz tolles Spielzeug sind. Welche 3 Dinge oder welche 3 Bücher würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel?
Also meinst du diese,
Finde ich immer ein ganz tolles Überleg- und Fragespiel. Und gerade dieses, manchmal sitze ich da und gucke auf mein Bücherregal und frage mich, welche 3 Bücher würde ich mitnehmen? wenn meinetwegen, ne, es auf einer einsamen Insel ging, oh mein Gott, wenn ein Feuer ausbreche, wahrscheinlich würde man an ganz andere Sachen denken, aber was sind die drei, ne? Und dann denke ich so, oh, es können nicht nur drei sein, es müssen ja irgendwie, ne, mehr sein, weil du brauchst das und das und das muss auf jeden Fall mit. Mhm. Und
also Listen kann auch was mit Entscheiden zu tun haben, der Gedanke kommt mir gerade.
Ja, man muss was weglassen, ne?
Und da fällt mir ein Mönch ein, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Und das war ganz beeindruckend. Der kam aus einem nicht unvermögenden, aus einer nicht unvermögenden Familie. Der Vater war Unternehmer. Und er hat sich dann entschlossen, einem Orden beizutreten. Und es war jetzt ein Orden, wo man wirklich ausdrücklich auch auf sein Hab und Gut verzichtete. Also ein armer Orden auch. Und der erzählte mal, dass er auch eine Liste geschrieben hat, wo er drauf schrieb, was er denn mitnimmt. Also aus seinem bürgerlichen Leben in das Kloster hinein. Und ich weiß noch, wie er erzählte, er hätte dann irgendwann da gesessen und hätte gesagt, ich nehme jetzt 10 Musikkassetten mit. So, also musste er sich entscheiden, welche 10 Musikkassetten begleiten ihn jetzt für den Rest seines Lebens und welche lässt er halt zurück. Ne? Das ist schon.
Ja, es ist auch ein, also ja. Es ist als Gedankenspiel, finde ich es interessanter als dann in echt, aber es gibt ja auch dieses Spiel, was man als Kind oft gespielt hat, ich packe meinen Koffer und nehme mit.
Ja,
genau. Auch da entsteht irgendwie eine Liste.
Ja.
Mit dem, was man so als wesentlich erachtet oder so. Ich habe, behaupte immer, ich führe gar keine Listen. Ich habe in meinem Telefon nachgeguckt, wo ich so eine Notizen-App habe und die ist voller Listen. Ich musste wirklich gerade ein bisschen lachen, als ich unten auf dich wartete und danach so ein bisschen hektisch durchguckte. Unter anderem aber eben auch eine Packliste, ja, für Radreisen und fürs Zelten, die ich mit großer Begeisterung führe und die auch in der Tat hilfreich ist. Aber auch da gilt es ja eben, ne, was kann man mitnehmen für ein paar Wochen unterwegs, was in zwei Packtaschen passt. Und vielleicht, ne, was weiß ich, vorne noch am Fahrrad da eine Rolle und eine Rahmentasche, aber mehr nicht. Und das macht schon auch Spaß, ne, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, so, was kann ich noch weglassen, damit es eben, ne, eben nicht 15 Kilo sind, sondern vielleicht 14. Das klingt jetzt wirklich nach Korinthenkackerei. Aber wenn man sich den Berg hochquält, dann kann ein Kilo wirklich manchmal entscheidend sein.
Ja.
Und ich habe auch eine Liste für die Zeltküche, ne, damit ich irgendwie auch weiß, was ich für die Zeltküche mitnehme. Manchmal, natürlich weiche ich auch immer mal wieder von diesen Listen ab, aber das ist einfach auch ein nettes Gedankenspiel einfach.
Du hast mir erzählt, du hast die Liste auch eine Liste der Romane, die du gerne mal schreiben, der Romantitel, die du gerne mal schreiben möchtest, stimmt das? Und also, vor allen Dingen noch eine Liste der
Plattitüden.
Und da habe ich gesagt, da will ich Beispiele hören.
Also das mit den Romantiteln, es ist eher so, es sind Titel wahrscheinlich von Romanen, die ich niemals in meinem Leben schreiben werde.
Ach so, so rum. Mhm.
Aber es sind Titel, wo ich das Gefühl habe, eigentlich müsste man dazu einen Roman schreiben. Nämlich Gaststätte Tausendschön. Dann kleine Show vom großen Unglück. Es sieht schlimmer aus, als man drinsteckt. Dann es ist an einem bierseligen Abend entstanden. Die Penishupe und die Christen meines Lebens.
Sehr gut.
Dann die Abwandlung, die Krusten meines Lebens.
Oh.
Schaumwein, Ausrufungszeichen. Und der Wahnsinn eines freizeitintensiven Sommers. Das sind so die Titel, die bis jetzt auf dieser Liste sind. Weiß der Himmel, wo die herkamen. Ich habe irgendwann mal angefangen, die zu pflegen und mitunter sind sie auch am Tresen von üblen Spelunken entstanden.
Ja, das ist ja super.
Ja.
Das finde ich lustig. Jetzt kommen die Plattitüden.
Plattitüden, diese Liste ist deshalb entstanden, weil es gibt einfach manchmal so Floskeln und Phrasen in der deutschen Sprache, die mich wirklich zerrütten. Ich weiß, man greift mitunter zu diesen Plattitüden, wenn man irgendwie, ne, nach einer Formulierung, um eine Formulierung ringt und es fällt einem so schnell nichts anderes ein. Aber ich erwische mich auch selbst manchmal, dass ich sie benutze. Also, Plattitüden, eine Liste. Hand aufs Herz. In der Küche etwas zaubern. Bücherwürmer und Leseratten schmökern. Die Seele baumeln lassen. In die Pedale treten. Auf dem Fahrrad strampeln, auch Radeln. Es sind die kleinen Dinge. Werkeln, sporteln. Ich bin fein damit.
Sehr gut.
Ihr Lieben, ich sag mal, am Ende des Tages aufhübschen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Natur pur, sich aufschlauen. Nice. Und zu guter Letzt, spannend.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mir wird noch dazu tun, etwas dazulegen. Das ist auch so eine Platte. Ich lege meins mal dazu. Ein Stück weit.
Oh, ja, ein Stück weit ist auch ganz schlimm.
Ja, sehr gut. Tolle Liste. Großartige Liste.
Sie besticht natürlich wirklich als Liste. Ja, also wenn man die Formulierungen so einzeln vor sich hin wabern sieht in Sprache, dann sind sie manchmal gar nicht so schlimm. Aber ich finde, als Liste wird einem nochmal so klar, dass es, ich meine, die deutsche Sprache ist so reich, ja, an Formulierungen. Und guck mal, Greta fühlt sich von der Liste auch total angesprochen. Sie kommt gerade und gähnt mir herzhaft ans Knie. Hm. Ja, also, es gibt auch noch eine schöne Liste, nämlich mit Liste zur Ausflugsplanung. Mhm. Ausflüge, hauptsächlich so hier im Umland, die ist entstanden so während der Pandemie, wo ich einfach noch dachte, so, es gibt so viele Orte, die in der näheren Umgebung liegen, wo ich immer mal noch hin wollte oder wieder noch mal hin wollte, die muss ich mir unbedingt mal als Liste schreiben. Und ich glaube, von der ganzen Liste, die vor 3 Jahren am 29. Dezember 2021 war, ist der letzte Eintrag. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, keinen einzigen, obwohl das stimmt nicht. Also, der Köln-Pfad wurde beschritten. Wir sind in Solingen auf dem Messergabel-Scheremarkt gewesen. Aber ansonsten ist, glaube ich, diese Liste eine Liste des Scheiterns. Hm. Tja, so ist das manchmal mit Listen. Aber das hatte schon auch, ich habe auch noch eine Buchwunschliste.
Das heißt, da schreibst du Bücher drauf, die du lesen möchtest, oder?
Ja, die ich gerne im Besitz haben möchte oder die ich lesen möchte. Das ist auch mehr eine dynamische Liste. Also manches davon ist dann auch schon umgesetzt und anderes wiederum steht da drauf. Das sind auch schöne Listen. Also die liebe ich auch sehr. Genauso wie ich pflege Listen von Orten auf Maps. Und zwar gucke ich ja mal gerne die Tour de France etwa. Mhm. Und dann habe ich eine Liste. Man kann sich ja auch Listen anlegen in Google Maps und füge dort immer die Orte hinzu, die ich gerne besuchen möchte, vor allem eben in Frankreich, weil die so schön aussehen. Also ich gucke die Tour de France ja nicht wegen der, ne?
Schwitzenden Männer.
Ja, nicht, genau, die armen, dünnen Männer, die da auf dem Fahrrad vor sich hinfahren, sondern ich gucke es vor allem, weil ich diese Hubschrauberfahrten durch die Landschaft so liebe und die Menschen, die sich für ihre Orte was ganz Besonderes einfallen lassen und irgendwelche Schaubilder mit Treckern und Pferden und Kühen fabrizieren. Herrlich, finde ich einfach wunderbar. Man sieht so viele schöne Orte und so viele schöne Landschaften und die werden halt in dieser Liste archiviert, um sie eines Tages aufzusuchen. Hm. Hast du auch solche Listen?
Nee.
Ich komme jetzt vor wie der letzte Listenfreak. Dabei war ich wirklich felsenfest davon überzeugt, bevor wir diese Sendung hier machen, dass ich eigentlich mit Listen gar nicht so viel zu tun habe.
Ich habe solche Listen nicht. Ich habe durchaus Freude aber an solchen Listen. Also es gibt, ich meine, im Internet wenn ich das finde, dann schicke ich dir das zum Verlinken. Also es gibt ja diese Groundhopper-Bewegung. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das sind Menschen, die machen es sich zum Ziel, in möglichst vielen Stadien der Welt schon mal ein Fußballspiel gesehen zu haben. Unabhängig von welchem Land, welche Liga und so weiter und so weiter. Und dann gibt es eine App. Und wenn du dann das Stadion betreten hast, kannst du dich da registrieren. Und da gibt es halt unglaublich, gibt es Menschen, die waren schon überall in der dritten Liga in Malaysia und was weiß ich. So. Und es gibt jedenfalls einen Fotografen, der besucht in Deutschland versunkene Stadien. Aber man soll nicht glauben, es gibt halt Sportplätze, Fußballplätze, die nicht mehr benutzt werden. Weißt du, so alte Aschenplätze und so weiter und so weiter. Und dann ist der Dorfverein irgendwie, den gibt es nicht mehr oder so. Und dann wächst da langsam das Gras und die Tore wachsen zu und man findet die nicht mehr. Und der hat irgendwie das findet er aber trotzdem raus in irgendwelchen alten Karten, wo es diese Plätze mal gegeben haben soll. Dann fährt er hin, sucht die, macht Fotos. Und dann gibt es auf Facebook irgendwo gibt es eine Seite. Und dann hin und wieder hat er mal wieder Zeit. Der macht das natürlich alles in seiner Freizeit. Dann reist er irgendwie durchs Ruhrgebiet und dann hat er mal wieder 3 Fußballplätze gefunden und fotografiert die. Und das sowas finde ich großartig. Das finde ich total super. Da habe ich eine Freude dran.
Ja.
Ja. Aber ich käme jetzt selber, glaube ich, nicht auf die Idee und würde mir...
Wenn du das nochmal findest, weil ich meine, ja. Das hat ja sowas schön Wehmütiges.
Ja,
ne?
Ja, voll. Ja, ja.
Also ich habe auch eine große Schwäche für diese Abandoned Places,
ja, ja.
Also diese vergessenen Orte.
Ja, ja.
Und das ist natürlich so einer. Ich denke sofort an den Sportplatz in Kall. Ist das in Kall? Ich glaube in Kall, in der Eifel, wo es ja 2021 diese schreckliche Flutkatastrophe gegeben hat. Mhm. Und da gibt es nämlich auch Sportplätze in der Eifel, wahrscheinlich auch in der A oder so, ne, die seitdem ja nicht mehr wieder aufgebaut wurden. Denn erstmal stand hier anderes an.
Ja.
Man steht fasziniert und mit dem Schrecken im Herzen vor diesen Plätzen und sieht, wie die Natur sich diese Plätze zurückerobert hat und wie da wirklich hoch das Gras steht.
Ja.
Ne? Und
ja.
Man hat eher das Gefühl, dass es vor 20 Jahren, seit 20 Jahren hat da keiner gespielt und nicht vor 2 oder 3 Jahren.
Könnten wir mal auf die Liste der Themen machen, über die wir noch eine Sendung machen müssen.
Ja, das also ist ja auch das, so eine
ja,
Liste.
Das
ne?
Thema versunkene ja. Orte oder sowas.
Ja,
ja. Ja. Ich finde übrigens auch faszinierend tatsächlich Kochrezepte. Das sind ja auch Listen.
Ja.
Und ich bin durchaus auch jemand, der sich schon mal Rezepte anschaut, dann steht da, wo dann drüber steht, kompliziert oder schwierig oder aufwendig und dann kommt es da so eine Liste, die endlos ist. Vor allen Dingen mit Zutaten, die von denen man noch nie was gehört hat, wo man sie vielleicht kaufen könnte oder so. Ich finde das durchaus faszinierend. Manchmal schaue ich mir so ein Rezept auch an, aber ich habe durchaus eine Freude an kurzen, knackigen und großartigen Rezepten. Also ich finde, je weniger Zutaten am besten, vorausgesetzt, ich sagen wir mal, diese Zutatenliste regt in der Fantasie, regt die Fantasie so an, dass du relativ sicher bist, was da am Ende aus dem Ofen kommt, das schmeckt großartig. Also ich bin Fan von Kochrezeptlisten, würde ich sagen.
Ja, wir hatten das ja auch mal in der Sendung übers Kochen,
ja.
Übers Essen. Ne, wo du ja auch gesagt hast, du schätzt Rezepte sehr und
ja.
Arbeitest die auch akribisch ab.
Ja.
Und ich war ja die auch gerne Rezepte liest, aber sich nicht dran halten kann.
Ja. Ach so.
Ja.
Genau, du hast auch ein Buch dazu geschrieben und
ja, so Kochen aus der Lameng. Also da sind hinten auch Rezepte drin, aber die stammen gar nicht von mir. Sondern die sehr hilfreiche Lektorin, die hatte sich meine Texte vorgeknöpft und hat Rezepte daraus destilliert.
Ja.
Und das fand ich wiederum faszinierend, was sie da so rausdestilliert hat, wo ich dachte, ach, so koche ich, das ist ja interessant.
Mhm.
Also es war nochmal so ein ganz anderer Blick von außen auf diese Rezepte.
Also praktisch aus dem Ergebnis eine Liste zurück rekonstruiert.
Ja. Sie hat also nachvollzogen mit ihrer fachlichen Expertise, was ich da eigentlich gemacht habe und was ich verwendet habe in vermutlich diesem Mischungsverhältnis.
Mhm.
Denn ich kann es ja gar nicht sagen. Ich tue es ja in dem Moment so aus der Lameng.
Also ich bin da schon ein Fan von. Also ich will mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe neulich einen warmen Salat gemacht mit warmen Wurzelgemüse aus dem Ofen, mit Kürbis und so weiter. Und dann wurde dazu ein Dressing empfohlen. Da kam Safran drin vor. Und ich habe gedacht, boah, das klingt ja total interessant. Also da kommt Safran rein, Öl, ein bisschen Wasser, in dem der Safran aufgelöst wird und der Saft einer ganzen Limette. Und da habe ich schon gemerkt, wenn du dich da nicht penibel an das Mischungsverhältnis hältst, wird der Geschmack, verändert er sich total. Also da fand ich schon, ich habe das dann nochmal gemacht, weil mir das so lecker geschmeckt hat und dann habe ich irgendwie zu viel Safran genommen, also nur einen Hauch zu viel Safran, da merkte ich, das schmeckt irgendwie nicht so toll wie beim ersten Mal. Und das hat mich dann schon nochmal gemahnt daran, ja, also da muss ich doch drauf achten, dass ich das nicht allzu sehr aus der Lahmeng mache. Also ich habe da schon, manchmal ist es ja so, wenn du nach Liste kochst und hältst dich akribisch dran, dann ist es zu viel, zu wenig, zu dünn, zu dick, das passiert ja auch. Aber in der Regel, also zum Beispiel sollte ich letztens einen Kuchen, habe ich einen Kuchen gebacken, der aus 4 Zutaten bestand, was ich super finde. Und der sollte 15 Minuten backen. Dann habe ich gedacht, das ist garantiert ein Druckfehler. Ja, dann war es auch so. Habe ich natürlich länger im Ofen gelassen. Ja.
Aber wenn du das so erzählst, dann denke ich, wahrscheinlich ist es gar nicht so, dass man Listenmensch ist oder Nicht-Listenmensch. Denn du nimmst ja etwa die Einkaufsliste, ne, die Elke schreibt und arbeitest die ab.
Ja.
Und ansonsten gehst du da eher intuitiv vor. Beim Rezept ist es eben so, da befolgst du das Rezept ziemlich akribisch. Absolut, während du ja mal erzählt hattest, dass Elke eher so die Kreativköchin ist und auch eher außer Lameng kocht, oder?
Ja.
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 Und insofern muss man wahrscheinlich die richtigen Listen einfach für sich finden.
Ja.
Und mir geht das eben auch so, To-Do-Listen kann ich mir überhaupt nicht dran halten, aber so nach eigenen Kriterien Listen zu sammeln, das ist offensichtlich etwas, das mag ich.
Ja. Ich finde auch bei Wikipedia, von dem wir festgestellt haben, das Wikipedia-Universum ist ja ein einziger großer Zettelkasten. Und ehrlich gesagt, ich finde diese Geburtstagslisten zum Beispiel toll. Ich gucke ganz häufig nach 1969, mein Geburtsjahrgang. Wer hat denn am 17. September, wer hat denn da außer mir noch Geburtstag? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Deswegen kann ich jetzt auch kein Beispiel sagen, aber also verstehst du, oder dann nehme ich mir irgendein Jahr, 1983, denke ich mal, war doch die Bundestagswahl mit Helmut Kohl, keine Ahnung, was war denn da noch? Und dann gucke ich dann bei Wikipedia nach 1983, denke ich, ach ja, toll, dies, das, tralala. Also,
ja, es ist ja auch immer schön zu gucken, was war an diesem Tag.
Ja, 17. August 537 zum Beispiel, ja, dann ist da irgendwas, irgendeine Schlacht gewesen im Teutoburger Wald oder so und dann denke ich, ach, toll. Also diese Listen finde ich auch großartig.
Ja, eine Chronik oder so etwas ist ja auch nichts anderes als eine Liste. Finde ich auch großartig. Also ja, Wikipedia, es gibt auch ganz schräge Listen, aber es gibt auch Listen, so etwas wie mit den ältesten Menschen der Welt etwa. Einfach wunderbare Listen, was natürlich auch immer so ein bisschen was Nerdiges hat. Es entstehen auch gerade Listen. Also ich bin ja jetzt recht aktiv bei Mastodon, der neuen, also ne, Twitter geht ja ein bisschen vor die Hunde.
Ja.
Und jetzt gucke ich mal, was lässt sich denn eigentlich bei Mastodon machen? Und da gibt es auch schon, hatte ich gerade gesehen, ein Posting. Ich erstelle gerne Bücherlisten. Ich habe natürlich jetzt einen Screenshot gemacht ohne die Nutzerin. Ich werde es dann verlinken in den Shownotes. Und ich starte heute einfach mal mit Büchern, die im Zug spielen und würde mich freuen, wenn ihr mitmacht.
Ah, toll.
Und das sind natürlich echt super Listen, die dann entstehen, weil man ne, zu einem schönen Thema einfach dann auch nochmal so auf ganz andere Listen kommt. Also Listen. Zum Schluss wollten wir noch eine Liste vorlesen, die wir erstellt haben bei den Überlegungen, zu welchen Themen könnten wir denn eigentlich unseren Podcast machen. Soll ich mal rezitieren?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also manches davon haben wir sogar auch schon abgearbeitet. Ne, das ist jetzt, ihr könnt sozusagen dann Bingo rufen, wenn ihr alle gehört habt. Musik.
Bingo.
Rituale.
Bingo.
Lesen.
Bingo.
Heimat.
Bingo.
Reisen oder unterwegs sein.
Haben wir auch schon gemacht, oder?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht, müsste ich nachgucken. Dann habe ich noch geschrieben, was ich mir wünsche, eine Folge über die Agneskirche mit Geschichten über Bau, Brand, Lesungen und so weiter.
Das müssen wir dringend mal machen.
Ja.
Ja.
Dann Lebenswege und Lebensläufe.
Mhm.
Grenzen.
Mhm.
Höhe. Weiß ich noch, Höhe kam von dir auch noch. Solidarität. Ja, da hatten wir schon mal was so zum Miteinander und Nachbarschaft und Allmende gemacht. Das streift das Ganze ganz gut. Stadt und Land.
Mhm.
Bütchenkultur.
Ah, oh, toll.
Ja.
Dann mache ich eine neue Morgenandacht. Die Idee kam mir heute Morgen, weil das Bütchen bei unten von der Petra hat ja zugemacht.
Petras Eckladen.
Ja, und ich habe gedacht, ich muss mal morgen Nacht zum Thema Bütchen machen.
Ja. Also wenn hier ein Bütchen verloren geht, dann wird das sofort bemerkt. Dann, darüber haben wir gesprochen, Vertrauen. Es zieht sich ja so durch fast alle Folgen,
das
kann man nicht anders sagen. Geldbörse. Wir haben ja mal einen gemacht zum Hosentaschen. Das ist ein verwandtes Thema. Dann steht hier Einkaufszettel und Listen.
Ach, toll.
Ja. Die Einkaufszettel haben wir jetzt gar nicht so richtig gewürdigt. Übrigens haben wir in der Tat inzwischen einen digitalen Einkaufszettel.
Und den könnt ihr auch beide beschriften?
Ja.
Ach, interessant.
Und auch abhaken und man sieht, also es ist praktisch und unpraktisch manchmal zugleich. Nicht ganz schlecht. Ich liebe aber vor allem die Einkaufszettel von anderen Menschen. Ich freue mich immer total, wenn ich einen vergessenen Einkaufszettel oder einen verlorenen Einkaufszettel finde. Faszinierend.
Ja.
Aber gut. So, was haben wir noch für Themen hier stehen? Nachhaltigkeit, Stichwort Fridays for Future. Heiligster Moment. Dann Museum. Lernen und Lehren. Dann Mobilität, unterwegs sein. Köln und das Rheinland. Dann schrieb ich hier noch, bitte ergänze gern. Und im Kommentarstrang gab es dann irgendwie noch so Thema Urlaub, haben wir aber auch schon mal gehabt, glaube ich. Endlichkeit, Geduld, Ausruhen.
Geduld, da müssen wir unbedingt mal eine Folge zu machen.
Oh, ganz schwieriges Thema, ja. Sport. Genau, wir haben noch hier Pläne machen, Frühling, Nachbarschaft haben wir schon. Also, und es gibt immer mal wieder, ne, wir sind da ganz undiszipliniert, diese Liste weiterzuführen, weil es gibt irgendwie immer noch so, manchmal werfen wir uns in irgendwelchen Kommentaren oder hier am Ende der Folgen zu, darüber müssen wir noch sprechen. So, und wer notiert es nicht? Ihr ahnt es. Ja, was führt ihr für Listen? Wenn ihr Lust habt, es uns zu erzählen, auch wenn ihr auf Listen pfeift oder wenn ihr auch schöne Listen empfehlen könnt, dann schreibt uns das gern.
Und zwar könnt ihr das folgendermaßen tun.
Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an agnestrifft@web.de. Ihr findet uns, vor lauter Fuchteln reiße ich fast das Mikro um. Das Thema regt mich auch ein bisschen auf. Ihr findet uns noch bis auf Weiteres auch bei Twitter. Man weiß nicht so richtig, wie sich das entwickelt. @agnestrifft. Ihr findet uns bei Facebook, Agnes trifft, der Fädels-Podcast aus dem Agnesviertel. Natürlich findet ihr Peter und mich auch mit unseren, ne, als freischwebende Elementarteilchen, mit unseren eigenen Accounts überall. Ihr trefft uns auf der Straße, sprecht uns an und wir freuen uns, wenn ihr mit uns sprecht.
So ist das.
Ja, und wir freuen uns auch, wenn ihr uns wieder durch den Wald tragt oder beim Kochen hört oder sonst irgendwo und wünschen euch einfach ein listenreiches und schönes
weitere Woche.
Ja.
Also macht's gut da draußen und vielleicht schreibt ihr uns tolle Geschichten, Themenvorschläge und ansonsten hören wir uns nächste, übernächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.